Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ich bin Sabine Schmidt, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und das sind die Themen dieser Sendung. Wir haben eine Arztpraxis in Stur bei Bremen besucht. Dort wurden Patienten mit dem neuen Corona-Impfstoff getestet. Wir blicken außerdem nach Thüringen. Dort soll es bald eine neue Partei geben. Bürger für Thüringen soll sie heißen. Und eine Frau macht sich dafür besonders stark. Doch noch sitzt sie als Abgeordnete im Landtag, und zwar für die FDP. Und wie traurig zeigten sich heute Morgen um 11.11 Uhr die Jecken auf Kölns Straßen, ohne Bützchen, ohne Schunkeln, ohne Alkohol. Wir blicken auf den Karnevalsbeginn in der Domstadt. Können wir aufatmen oder noch nicht? Am Montag gab es mal nach langer Zeit endlich eine positive Meldung im Hinblick auf unsere Pandemie. Ein möglicher Impfstoff von BioNTech, Pfizer, sei in der letzten Testphase und die Ergebnisse besser als erwartet. 44.000 Testpersonen haben an diesem Verfahren teilgenommen, wobei nur die Hälfte von ihnen den neuen Impfstoff erhalten hat. Die andere Hälfte bekam ein wirkungsloses Placebo. Bei dem Versuch haben auch 1.000 Personen aus Deutschland teilgenommen. Und eine Praxis, die diese Menschen geimpft und dabei begleitet hat, ist die von Dr. Lars Pohlmeier in Stur bei Bremen. Fabian Metzner hat diese Praxis besucht und nachgefragt, wie das Ganze abläuft.
Eigentlich sieht die Praxis von Dr. Pohlmeier aus wie bei jedem anderen Hausarzt auch. Wartezimmer, Behandlungsräume, Labor, Büro und Räume für die Blutabnahme. Aber in einem kleinen Laborraum erkennt man die Besonderheit dieser Praxis. Dort steht neben einem Schreibtisch ein großer eiserner Kühlschrank, der mit einem Schloss gesichert ist. Darin befindet sich bei minus 80 Grad der Corona-Impfstoff von BioNTech. Allerdings muss der noch verdünnt werden, bevor er den Testpersonen verabreicht wird, so Dr. Pohlmeier.
Den Impfstoff gibt es ja noch nicht in der Apotheke, deswegen müssen wir den hier bereitstellen. Ne? Der Impfstoff ist ja auf minus 70 Grad gekühlt und muss dann vor der Impfung erst erwärmt werden. Deswegen mussten die Patienten eben auch warten und konnten nicht sozusagen mal eben schnell hier rein, Impfung und dann nach Hause.
Reinhard Schmidt ist einer von 100 Testpersonen, die Dr. Pohlmeier geimpft hat und betreut. Er musste insgesamt 2 Stunden bei der Impfung warten, bis das Medikament aufgetaut und verdünnt war. Dann wurde es ihm, wie bei der Grippeimpfung, mit der Spritze verabreicht. Als der Arzt ihn gefragt hat, ob er bei dieser Studie mitmachen will, musste Schmidt nicht lange überlegen und hat gleich zugesagt.
Ich stehe dahinter, sagen wir mal so. Wir haben alle mit dieser Pandemie zu kämpfen und wenn man seinen Teil dazu beitragen kann, finde ich das schon sehr interessant. Und natürlich habe ich großes Vertrauen in meinen Arzt, Herrn Dr. Pohlmeier. Und letztendlich ist es natürlich so, wenn man denn die Chance hat, damit zu machen und was zu bekommen, ist das ja auch nicht so schlecht.
Wegen des großen Vertrauens hatte Schmidt auch keine Angst vor der Impfung oder den Nebenwirkungen. Und dieses Vertrauen kommt durch die jahrelange Betreuung, aber auch durch die Vorerfahrung, die Pohlmeier hat. Denn diese Studie ist nicht seine erste. Pharmaunternehmen fragen ihn regelmäßig zu anderen medizinischen Proben an. Deshalb hat er das Angebot von BioNTech bekommen, diese Studie durchzuführen und zu betreuen. Für die Auswertung ist er allerdings nicht zuständig.
Ich bin Mittler der Daten. Ich erhebe die Daten, gebe die weiter und werde an bestimmten Stellen zu einer Einschätzung gefragt. Also ne, wenn sozusagen eine Infektsituation gäbe, wie schwerwiegend ist die? Dazu muss ich bestimmte objektive Daten erheben und dann subjektive Einschätzungen zusätzlich geben.
Für die Studie hat Pohlmeier insgesamt 100 Freiwillige gefunden, bunt gemischt von 18 bis über 80 Jahre alt. Die hat er zu einem Beratungsgespräch eingeladen und anschließend bekamen sie die Impfung, 2-mal innerhalb von 3 Wochen. Allerdings hat nicht jeder die Corona-Impfung bekommen. Einer Hälfte wurde anstelle des Impfstoffes ein Placebo gespritzt. Dies sei bei Studien für neue Medikamente so üblich, um die Wirksamkeit zu beweisen. Bislang haben aber alle Teilnehmer kaum Nebenwirkungen, so der Arzt. Nach der Impfung müssen die Teilnehmer jeden Tag ihre Werte in eine App eingeben, so Schmidt.
Da gibt man erstmal wird Fieber gemessen, da gibt man Temperatur ein, da gibt man die Rötung eventuell an der Impfstelle ein, die Größe der Schwellung und Muskelschmerzen.
Diese Daten laufen dann bei Pohlmeier zusammen und er übermittelt sie an das Pharmaunternehmen. Der Arzt selbst hat mit der Auswertung nichts zu tun und weiß bei der ganzen Studie auch nicht, welcher Teilnehmer den richtigen Impfstoff bekommen hat. Auch das sei so üblich, so Pohlmeier. In ein paar Wochen geht die Studie in eine entscheidende Phase, denn dann bekommen die Probanden Blut abgenommen, das auf Antikörper untersucht werden soll. Denn noch sind viele Fragen offen.
Erstens, wirkt der Impfstoff umfassend? Dann ist die zweite große Frage, was wir ja auch nicht wissen. Wir denken, dass der Impfstoff wirkt, so sind ja die Vorergebnisse, darum darf es ja auch nur angewendet werden. Aber die Frage ist, wie lange wirkt der Impfstoff eigentlich?
Zudem sind auch die langfristigen Nebenwirkungen nicht erforscht und auch nicht, wie sich die einzelnen Zusatzstoffe im Medikament auf den Körper auswirken. Deswegen betreut Pohlmeier seine Testpersonen auch insgesamt 2 Jahre lang.
Ein neu entwickelter und vielversprechender Corona-Impfstoff aus Deutschland wird derzeit weltweit getestet. Auch eine Praxis aus Stur bei Bremen spielt dabei eine wichtige Rolle. Fabian Metzner berichtete. Bürger für Thüringen, so soll sie heißen, die neue Partei. Dahinter steckt ein Verein, den es erst seit diesem Jahr gibt. An der Front steht eine Frau, die dort demnächst kandidieren will. Ute Bergner heißt sie und ist in Thüringen bekannt, denn sie sitzt bereits im Landtag. Allerdings noch für eine andere Partei, für die FDP. Noch muss man sagen, denn aus sehr pragmatischen Gründen ist sie weder ausgetreten, noch wurde sie aus der Fraktion geworfen. Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard mit Details.
Ich bitte alle, die an unserer Kundgebung teilnehmen wollen, sich in 1,50 Meter Abstand entsprechend den Verordnungen der Versammlungsbehörde Erfurt aufzustellen.
Eine Demonstration vor dem Erfurter Stadion, in dem gleich die Landtagssondersitzung zur neuen Corona-Verordnung stattfinden soll. Etwa 150 Leute stehen vor der improvisierten Bühne. Eingeladen hat der Verein Bürger für Thüringen. Das Motto der Kundgebung, ohne Lockdown durch den November, erläutert die Vereinsvorsitzende Ute Bergner.
Wir stehen für transparente, nachvollziehbare und vernünftige Corona-Maßnahmen und vor allen Dingen an das regionale Infektionsgeschehen angepasst.
Stehen Sie als Parlamentarierin hier oder als außerparlamentarische Opposition?
Ich stehe als Ute Bergner hier.
Die Frage, in welcher Funktion Ute Bergner da ist, ist nicht unwichtig. Denn der Verein Bürger für Thüringen will Ende November eine Partei gründen, die auch in den Landtag einziehen möchte. Sie wollen in der Mitte stehen, setzen auf wechselnde Mehrheiten und wollen mit allen Parteien kooperieren, also auch mit der AfD. Ute Bergner will für die Partei kandidieren. Sie ist aber momentan schon Abgeordnete des Landtags, für die FDP. Mit der aber liegt sie seit Monaten im Streit.
Ich für mich habe abgeschlossen, diese FDP, wie sie hier in der Bundesrepublik Deutschland existiert, ist nicht mehr meine politische Heimat.
Nach der Landtagswahl 2019 kam Bergner auf Listenplatz 3 der FDP in den Thüringer Landtag. Aber schon bald gab es Auseinandersetzungen zwischen ihr und ihrem Fraktionschef Thomas Kemmerich. Der Streit eskalierte nach Thomas Kemmerichs Wahl zum Ministerpräsidenten und dem bald folgenden Rücktritt. Ute Bergner erklärte den Austritt aus der FDP. Sie beklagte,
dass die liberalen Leitlinien, die unter Christian Lindner erarbeitet worden sind, dass die von vielen Repräsentanten in der Öffentlichkeit von der FDP nicht gelebt werden. Und ich möchte gerne für die liberale Idee eintreten. Und das sehe ich nicht, dass ich das in der FDP kann.
Nach eigenen Angaben war Ute Bergner Ende Januar dieses Jahres schon aus der FDP-Fraktion ausgetreten. Dieser Austritt sollte aber zunächst für 1,5 Monate geheim bleiben. Was nicht unerheblich ist, da die FDP durch den Austritt sofort ihren Fraktionsstatus verloren hätte. Von dem Fraktionsaustritt ist sie mittlerweile zurückgetreten. Begründung?
Damit würde ich meine Arbeitsfähigkeit im Parlament einschränken.
Und auch der Austritt aus der FDP soll nicht mehr so ganz gültig sein.
Meine Mitgliedschaft in der FDP ruht im Moment. Ich wollte austreten und dann hat es ein Gespräch mit Thomas Kemmerich gegeben und wir haben uns auf den Kompromiss geeinigt, dass meine Mitgliedschaft ruht.
Dabei war sie es, die Thomas Kemmerich nach dessen Rücktritt als Kurzzeitministerpräsident Planlosigkeit vorgeworfen hatte.
Ich muss zu dem, was ich sage, dazu muss ich stehen. Mein Handeln muss dann authentisch sein. Da muss ich Strategien machen.
Ute Bergners Strategie ist nun, zunächst in der FDP-Fraktion zu bleiben und erst kurz vor Ende der Legislatur in die Partei Bürger für Thüringen einzutreten und auch für sie zu kandidieren. Das ärgert viele Liberale, wie auch Marc Frings. Frings war stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Erfurt und hatte das Amt niedergelegt, als Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD angenommen hatte.
Und jetzt wird sie ja mitgeschleppt, sage ich mal, auf Teufel komm raus, obwohl wir jeden Tag auf Facebook und so weiter sehen, welcher Schaden dort verursacht wird aus Sicht vieler FDP-Mitglieder.
Die Bürger für Thüringen würden sich nicht klar genug von Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern abgrenzen, so Frings. Doch auch die FDP-Fraktion hat Interesse, dass Ute Bergner in der Fraktion bleibt. Denn ohne Fraktionsstatus verliert sie Rederechte im Parlament und Geld für viele Mitarbeiterstellen. Insgesamt 140.000 Euro im Monat. Ob Ute Bergner nur in der Fraktion geduldet wird, um den Fraktionsstatus zu erhalten? Dazu möchte sich der Fraktions- und Landesvorsitzende Thomas Kemmerich momentan nicht äußern. Im Sommerinterview des MDR antwortete er knapp:
Natürlich spielt das eine Rolle.
Der Fraktionsstatus sei einfach zu wichtig. Dass Bergner bald für eine andere Partei kandidieren möchte, damit will sich Kemmerich erst dann beschäftigen, wenn es soweit ist. Der Kemmerich-Kritiker Marc Frings hält das für prinzipienlos.
Nur weil man halt nicht den Fraktionsstatus verlieren möchte. Das kann man ja auch alles gutheißen. Nur ich finde, man muss sich auch morgens in den Spiegel gucken können und alles hat seine Grenzen. Und wenn ich weiß, dass da jemand neben mir sitzt, der durch sein Verhalten gegen die Bundessatzung verstößt, da muss man halt auch die Fraktion auflösen. Dann sollte man es tun, auch wenn man dann nicht mehr in dem Status des Vorsitzenden, des Chauffeurs, des doppelten Gehaltes und der Mitarbeiter ist, aber dann ist man wenigstens auch ehrlich und glaubhaft in der Politik.
Über die Querelen der FDP-Fraktion in Thüringen war das ein Beitrag von Landeskorrespondent Henry Bernhard. Eins kann man heute definitiv sagen, dieser Tag ist historisch. Denn noch nie haben so viele Menschen in Deutschland am 11.11. Masken getragen. Doch sind es leider nicht die Masken, die sich die Jecken sonst wünschen. Dem Rheinländer muss man diesen besonderen Tag, den Karnevalsbeginn, nicht erklären, denn eigentlich fiebert er von Aschermittwoch drauf hin. Damit er dann wieder sein Kostüm anziehen kann, raus auf die Straße oder die Kneipe, schunkeln, feiern, Bützchen verteilen. Bützchen sind übrigens Küsschen. Am 11.11. um 11.11 Uhr geht die Session traditionell los. Das ist dieses Jahr auch noch so geblieben. Doch sonst ist definitiv alles anders. Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent aus Nordrhein-Westfalen, ist hier im Studio. Und das ist auch schon ungewöhnlich. Wir beide an so einem Tag gemeinsam im Studio, wo wir doch normalerweise gerne mittendrin sind und auch dabei. Wie war es heute für dich um 11.11 Uhr?
Tja, schon ein wenig trist, muss ich sagen. Zumindest deutlich leiser, leerer und natürlich auch langweiliger als sonst. Also um 11.11 Uhr, da stand ich auf dem Heumarkt in Köln, da wo sonst der Countdown läuft, wo die Massen schunkeln, wo runtergezählt wird. Aber außer zahlreichen Kolleginnen und Kollegen war da wenig los. Über uns kreiste ein Zeppelin mit einem Plakat, Blef zu Huss, also bleib zu Hause. Und daran haben sich viele, viele gehalten. Ich habe dann zwei ältere Damen getroffen, die mit Pappnase und Handymusik da standen und die sagten:
Also natürlich habe ich Verständnis, weil ich arbeite auch selber in einer Arztpraxis.
Es ist schon richtig.
Vor allem die Massen, wenn sie jetzt auf den Straßen wären, wäre natürlich super schlecht. Ja. Klar, das geht gar nicht. Aber trotzdem ist man schon sehr traurig. Man kann auch nicht einfach zu Hause. Also das kann ich nicht.
Ja, für mich ist das schon ein Stück kölsche Tradition. Ich habe heute eh frei. Und da habe ich mir meinen Sohn geschnappt und machen wir ein paar Besorgungen, ziehen durch die Straßen, ohne Alkohol, mit Abstand. Aber versuchen halt ein bisschen aus der Tristesse zu entfliehen. Deshalb haben ich ihn und mich verkleidet heute.
Meine Freundin geht als Giraffe und ich gehe als Hexe. Und obwohl es eine gedrückte Stimmung ist und man weiß, was sonst so los ist, hier definitiv schon was anderes. Ganz weg kriegt man es nicht aus den Leuten, schon gar nicht aus Karnevalsjacken.
Befremdlich, absolut befremdlich, weil 11.11. so in dieser Art kenne ich so nicht.
Naja, und das geht vielen so. So hörte sich das an, wenn man da heute den einen oder anderen dann doch mit Kostüm getroffen hat. Das Kölner Dreigestirn, das Kinderdreigestirn und die Spitze des Kölner Festkomitees, die waren heute Morgen übrigens wie immer im Dom zu einem Gebet. Dann gab es eine Fernsehschalte um 11.11 Uhr und dann besuchten sie ein Krankenhaus. Also aus den 12 Terminen, die sonst an so einem Tag für dieses Trio ansteht, da wurden also 3. Und auch da findet alles etwas reduzierter statt.
In den karnevalistischen Hochburgen sollen ja viele Maßnahmen dafür sorgen, dass die Karnevalisten zu Hause bleiben. Bleiben wir mal in Köln, da gibt es die Kampagne Diesmal nicht. Prominente rufen dazu auf, dieses Mal nicht zu feiern, auch nicht privat. Und dann gibt es noch das ausgesprochene Alkoholverbot. Halten sich die Kölner denn auch daran?
Ja, das würde ich schon so sagen. In den Supermärkten ist im Übrigen auch alles abgesperrt. Nirgendwo darf ja auch Alkohol verkauft werden heute. Nicht nur im öffentlichen Raum, nicht konsumiert werden. Überall ist die Polizei in Blau, das Ordnungsamt in gelben Westen. Die sind allerorts präsent. Es gibt Kontrollpunkte an den Orten, wo sonst gefeiert werden würde. Ich bin da um 11:15 auch mal überall durchgelaufen. Habe da in diese großen Tonnen geschaut, in der sich sonst, wenn man die anderen Bilder kennt, die Bierflaschen stapeln, die dort aufgestellt sind. Und da lagen jetzt 2 einzelne zerquetschte Kaffeebecher im Nichts in dieser großen Tonne sozusagen. Also das ist vielleicht auch ein symbolisches Bild für diesen 11.11. in Köln. Und auch die Polizei und die Stadt haben bis heute Mittag keinerlei Vorkommnisse gemeldet in Sachen Karneval. Es scheint wirklich so, dass die Kampagne gewirkt hat, dass die Menschen wissen, dass die Feier zur Sessionseröffnung in diesem Jahr ausfällt oder eben wie andernorts eher virtuell stattfindet.
Wie sieht es denn in anderen Hochburgen in Nordrhein-Westfalen heute aus?
Also ja, ähnlich würde ich sagen. Große Vorkommnisse wurden, soweit ich das überblicken kann, bisher nicht gemeldet. Erstmals haben sich die Jecken ja an diesem Tag bundesweit digital zusammengeschaltet, um den offiziellen Beginn um 11.11 Uhr vor den heimischen Bildschirmen zu begehen. Die karnevalistische Welt steht auf dem Kopf, sagte auch der Präsident vom Bund Deutscher Karneval, Klaus-Ludwig Fees, der kommt aus dem Saarland. Und hunderte Jecken verfolgten eben diesen Start der 5. Jahreszeit im Internet. Die schickten dann Grüße, unter anderem kamen die eben aus Aachen, München, Köln, Mainz, Franken, Thüringen und auch Österreich.
Die Kölner Polizei ist heute mit Hundertschaften unterwegs. Nicht nur, um zu kontrollieren, ob das Alkoholverbot eingehalten wird oder dass man nicht feiert. Es wurde eine Demo angekündigt vom Bündnis Querdenken nach dem Motto Corona-Maßnahmen, Impfzwang und Grundrechte, Freiheit und Recht. Was bekommt man davon bis jetzt mit?
Nicht besonders viel. Es gibt diese Demo, rund 120 Menschen sind dort auf der Deutzer Werf, sozusagen auf der anderen Rheinseite, schräg gegenüber dem Heumarkt, wo ja sonst immer die Sessionseröffnung stattfindet. Auch dort habe ich viele verkleidete Menschen gesehen. Auch das ist eine Herausforderung für die Kölner Polizei letztendlich, so sagt es zumindest deren Sprecher Thomas Held.
Diesen Spagat hinzubekommen, auf der einen Seite Versammlungsfreiheit gewährleisten, auf der anderen Seite aber auch den Gesundheitsschutz nicht aus den Augen zu verlieren, das wird die Herausforderung in Bezug auf die Demonstrationslage.
Und so wie ich das bisher mitbekommen habe, bekommt die Kölner Polizei das hin. Große Vorkommnisse gibt es dort nicht. Einzig eine Gerichtsentscheidung im Laufe des Tages des Oberverwaltungsgerichts Münster, die hat dafür ein bisschen Irritationen gesorgt. Die haben nämlich die Begrenzung auf 100 Teilnehmer gekippt, hat gesagt, das ist nicht zulässig, es dürfen mehr Menschen kommen. Das hat aber auch dazu geführt, dass manche Teilnehmer nun denken, auch die Maskenpflicht würde dort nicht mehr gelten. Das stimmt allerdings nicht. Sie ist dennoch gedeckt, diese Maskenpflicht, weshalb die Polizei da nun immer wieder Gespräche führen muss, zur Stunde erklären muss, aber es gibt keine großen Vorfälle aus einem für diesen besonderen Tag sehr leisen, sehr leeren Köln.
Ohne Alkohol und Bützchen, ein eher trauriger Karnevalstart war das für viele Karnevalisten heute am 11.11. in Köln, aber sinnvoll. Danke an Moritz Küpper für die Infos dazu. Mehr als 300.000 Schüler befinden sich derzeit in Quarantäne. Experten fordern den Hybridunterricht als eine Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht. Dazu jetzt mehr in der folgenden Sendung bei Campus und Karriere. Deutschland heute endet an dieser Stelle. Wir haben heute für Sie berichtet aus Bremen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Ich bin Sabine Schmidt, danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.